Willkommen bei der Privacy Week 2017. Unser nächster Vortragende ist Michael Sonntag, der einen Vortrag hält über einen Tor-Exit-Node, den die Johannes Kepler-Universität in Linz selber betreibt. Wir sind alle sehr gespannt, was uns Herr Sonntag sagt.
Stage is yours. Vielen Dank. Am Anfang darf ich mal ganz kurz durchfragen, Tor-Exit-Node, wissen Sie überhaupt, was das ist, worum es da geht? Alle? Wunderbar, dann können wir uns sozusagen den theoretischen Teil ein bisschen sparen. Worum geht es da? Wir betreiben an der Universität Linz ebenso einen Tor-Exit-Knoten, nicht ein Relay oder sowas, sondern wirklich die eher gefährlichen Dinge, eben den Exit-Knoten. Wenn Sie das schon mal verfolgt haben, was gibt es da beim Tor-Knoten? Wir haben einen Eingangsknoten, einen Mittelknoten und einen Exit-Knoten und am Exit-Knoten kommt dann der ganze Verkehr unverschlüsselt theoretisch wieder hinten raus Richtung Internet. Das bedeutet, wenn jemand irgendwas Illegales im Tor-Netzwerk macht, wo landen dann die ganzen Anfragen? Die landen dann bei uns. Wir können dann nicht mehr sehr viel weiterhelfen, weil wir wissen nur, sie kommen halt irgendwo aus dem Tor-Netzwerk, aber mehr haben wir auch nicht im Angebot. Trotzdem, es gab, manche wissen es vielleicht, in Österreich schon einmal ein Urteil dazu. Der Betreiber eines Exit-Knotens wurde verurteilt, strafrechtlich wegen Verbreitung von Kinderpornografie. Ein etwas problematisches Urteil, wurde auch keine detaillierte Ausführung vom Urteil gemacht, weil es keine Berufung gegeben hat. Trotzdem, wir betreiben eben so etwas an der Universität Linz. Bandbreite nach außen 200 Megabit. Damit sind wir irgendwo weltweit, glaube ich, ungefähr derzeit auf Platz 50 oder so. Also einer von den ziemlich großen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ein Forschungsprojekt bei uns an der Johannes Kepler Universität und das ARCONET gibt uns die Bandbreite, das ARCONET der Universitätsnetzwerksverbund. Nur zur kurzen Einschätzung, 200 Megabit, der gesamte Univerkehr der Universität Linz außerhalb des ARCONETs sind auch ungefähr 200 Megabit. Das heißt, wir verdoppeln den Internetverkehr der Universität Linz durch das. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen. Wir haben eine niedrige Priorität. Was auch immer an der Universität Bandbreite braucht, das geht uns vor und wir kriegen halt dann den Rest. Da ist kurz sozusagen dargestellt, wie das aussieht. Wir haben unseren Tor-Exit-Knoten, wir haben einen Statistik-Server, wir betreiben da eben auch ein bisschen Forschung. Dann gibt es DNS, Switch, Firewall und eben dann den Uplink-Provider. Physisch ist das Ganze nicht ganz so beeindruckend. Der Tor-Exit-Knoten ist das obendrauf. Dann gibt es da unseren kleinen DNS und World Wide Web-Server, das ist Raspberry. Dann gibt es noch einen zweiten Tor-Relay, einen Switch und eine Firewall und das ist eigentlich schon das Ganze. Also technisch nicht so aufwendig. Das Hauptproblem ist eben wirklich, bekommen Sie die Bandbreite und was ist, wenn es Schwierigkeiten gibt? Was könnte denn so passieren, wenn man so einen Exit-Knoten betreibt? Überschießende Nutzung, wir könnten die Bandbreite der Universität aufbrauchen. Das kann uns nicht wirklich passieren, wie Sie gesehen haben, da gibt es eine Firewall und da wird einmal die Bandbreite begrenzt. Zusätzlich im Tor-Knoten und die Universität macht auch nochmal eine Bandbreitenbegrenzung. Also das ist technisch nicht schwierig hinzukriegen. Das zweite, etwas gefährlicher, ist schon die Sperrung. Wir wissen ganz genau, da passieren auch illegale Dinge über unseren Exit-Knoten. Was passiert, wenn da was gesperrt wird? Wir haben da potenziell Schwierigkeiten damit. Was können wir dagegen unternehmen? Wir haben zum Beispiel einen separaten IP-Netzwerkadressbereich. Das ist nicht die Universität Linz, sondern das ist ein separater Netzwerkbereich nur für den Tor-Exit-Knoten, der halt auch zufälligerweise der Universität Linz gehört, aber nicht zum Hauptbereich dazugehört. Könnten automatisierte Sperren sein, manuelle Sperren unter Umständen auch. Wir wissen nicht, dass wir tatsächlich irgendwo gesperrt sind. Also es gibt nichts wirklich Besonderes Problematisches. Das gleiche wie bei den IP-Adressen könnte uns natürlich genauso beim Domainnamen passieren. jku.at, die Universität Linz, und dann wird irgendwas gesperrt. Auch das, wir haben einen separaten Domainnamen. Auch kein so ein großes Problem, muss man sich halt besorgen. Was könnte sonst noch bei einem Tor-Exit-Knoten passieren? Angriffe, Blockierung des Knotens oder des Netzwerkes. Blockierung des Knotens, naja, dann ist halt kein Tor-Exit-Knoten da. Ist uns bisher nicht passiert. Irgendwelche Angriffe aufs Netzwerk auch nicht passiert. Nachdem es ein separates Netzwerk ist, ist da auch die Gefahr relativ gering. Rechtliche Probleme, Verurteilung wegen Beihilfe. wir wissen genau, dass da verbotene Dinge passieren. Reicht das schon aus? Vermutlicherweise nicht. Gibt es einige juristische Dinge, setzt nämlich voraus, dass wir Kenntnis der Tat haben. Nicht, dass, ja, da passieren illegale Dinge, sondern wir müssen schon ziemlich genau wissen, was denn da wer verbotene Dinge macht. Und das wissen wir nicht. Das heißt, wir schauen da auch explizit nicht hinein, was da an Verkehr besitzt. Daher sind wir der Meinung, es gibt da auch keine Strafbarkeit. Das ist aber potenziell dieses Problem mit diesem Urteil aus Graz, das es da gibt. Andere Varianten, Verurteilung zu Schadenersatz, Pflichtverletzung. Es könnte so etwas wie eine Verkehrssicherungspflicht geben, wenn man so einen Netzwerkknoten betreibt ohne irgendetwas. Auch da sind wir der Meinung, das gibt es nicht. Wir betreiben eben einen Knoten für durchaus legale Dinge. Wenn es da auch andere Dinge gibt, wir können da nicht sehr viel tun und wir erfüllen gewisse Sicherungspflichten sehr wohl. Das Ganze geht über das Intrusion Detection System der Universität noch drüber wie der gesamte Verkehr der Universität. Das heißt, offensichtliche Angriffe werden da herausgefiltert, wird nichts protokolliert oder ähnliches. Das heißt, das ist schon eine sehr professionelle Lösung. Mehr kann man wohl kaum mehr von irgendjemandem verlangen. Verwaltungsstrafen, wenn irgendwas offiziell zu genehmigen oder zu melden wäre bei einem Tour-Exit-Knoten, da haben wir uns abgesichert. Wir haben das offiziell bei der RTR gemeldet und auf einen Bescheid bestanden und damit seither wissen wir, so etwas ist in Österreich nicht meldepflichtig. Das heißt, man kann so einen Exit-Knoten betreiben, ohne dass da irgendetwas zu melden ist. Also das ist abgesichert. Der Bescheid sollte inzwischen auch schon seit längerer Zeit öffentlich einsichtbar sein. Ja, Beschlagnahme könnte uns natürlich immer noch passieren. Die Polizei findet, da ist irgendwas Unanständiges, also kommt sie her und sagt alles ein. Ist potenziell ein großes Problem. Aus dem Grund auch genau das. Da steht alleine in einem separaten Raum und hat sonst keinerlei Verbindung zur Universität. Das heißt, sollte irgendwann einmal ein Problem auftauchen, naja, dann sind halt diese Dinge beschlagnahmt und sonst trifft das die Universität nicht. Also auch das ist abgesichert und die Hardware ist nicht übermäßig wertvoll. Auskunftsanordnungen, auch das könnte uns natürlich treffen, Herausgabe von Zuordnungsdaten. Das heißt, jemand surft über im Internet Kinderpornografie an, über unseren Exit-Knoten. Wir sollen jetzt hier herausgeben, wer ist denn das? Die Lösung in der Hinsicht ist relativ trivial. Wir wissen es nicht. Und wenn wir nichts haben an Daten, dann können wir auch nichts herausgeben. Was uns daher potenziell treffen würde, eine Art von Vorratsdatenspeicherung. Die gibt es aber derzeit eben in Österreich nicht. Dann müssten wir eben sicherstellen, dass es etwas gibt. Ist nicht vorhanden und an Daten gibt es bei uns eben nichts. Wir haben schon gewisse Daten gespeichert, das sind aber reine Statistikdaten, das heißt, es gibt keine Möglichkeit, auf irgendwelche Einzelpersonen zu schließen. Und wir legen auch sehr großen Wert darauf, dass wir ausschließlich auf der Außenseite was protokollieren und niemals irgendwas auf der Eingangsseite. Das heißt, es gibt schon überhaupt technisch keine Chance, irgendeine Zuordnung von Ausgang zu Eingang zu machen. Was könnte uns auch noch treffen? Verpflichtung zur Protokollierung im Anlassfall. Das heißt, ein Richter ordnet an, Sie protokollieren halt nichts mit, aber ab jetzt machen Sie oder zumindest in bestimmten Servern oder Personen. Punkt 1, können wir für einen bestimmten Nutzer protokollieren? Können wir nicht, weil wir es ja nicht wissen, wer das ist. Wir könnten also höchstens protokollieren Verbindungen von uns zu einem bestimmten Server. Das ist aber auch sehr leicht, woanders aufzugreifen. Da geht man einfach zum Server und protokolliert dort mit. Dann hat man eigentlich alles. Also die Wahrscheinlichkeit scheint da eher wenig zu sein. Und wenn wir wirklich verpflichtet werden sollten, Protokollierung Ausgang plus Eingang, auch da gibt es ein paar kleine Dinge. Wir haben uns das einmal durchgerechnet. Bei unserer Bandbreite, wenn die sozusagen ordentlich ausgenutzt wird, dann sind das circa 100 Verbindungen pro Sekunde mindestens. 100 Verbindungen pro Sekunde bei Zeitstempeln von Genauigkeit von einer Sekunde bringt Ihnen dann wieder relativ wenig. Also man müsste da schon sehr hohen Aufwand betreiben und Zusatzgeräte installieren, die wir nicht haben. Also es ist auch das schon sehr schwierig. Ich darf Ihnen auch mitteilen, bis jetzt hat uns da auch noch niemand angefragt. Also es gibt nichts in dieser Hinsicht. Und es hat auch niemand irgendwann einmal gefragt, ob das denn sein könnte. Ja, die Protokollierung, Vorratsdatenspeicherung ist eben auch nicht. Was wir allerdings schon machen, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Publikationen und was so ein Tor-Knoten auch produziert, Unterstützung für Menschen in repressiven Systemen. Das heißt, wir machen das einerseits einmal zur Forschung, andererseits haben wir aber auch ein bisschen eine Verpflichtung der Öffentlichkeit gegenüber. Falls Sie was vom Darknet gehört haben, was ist die größte Website im Darknet? Facebook. Das ist jetzt nicht unbedingt so der große Renner im Hinblick auf Datenschutz, wenn ich das einmal so sagen darf. Trotzdem, warum sind die dort? Da geht es jetzt nicht darum, dass die Leute gegenüber Facebook anonym sein wollen. Das funktioniert nämlich da genauso wenig. Sondern es geht darum, dass man überhaupt dorthin kommt. Das heißt, wir ermöglichen da Leuten auch zu Diensten Kontakt aufzunehmen, die sie ansonsten nicht erreichen können. Chancen auf eigene anonyme Nutzung. Das ist so ein bisschen, naja, wenn niemand einen Exit-Knoten betreibt, wie komme dann ich zu einem Exit-Knoten? Also das ist natürlich nicht sinnvoll, wenn wir unseren eigenen Exit-Knoten verwenden, aber wenn jemand andere einen Exit-Knoten anbietet, dann haben wir auch eine Chance sozusagen auf Reziprozität. Unterstützung der Strafverfolgung, auch das ist bekannt, die Polizei nutzt sehr wohl Tor, sozusagen die verdeckte Ermittlung im Internet, um irgendetwas zu erforschen. Man weiß nämlich ziemlich genau, was für IP-Adressen die Polizei hat und mit der IP-Adresse ist es halt vielleicht etwas ungünstig, irgendwo aufzutauchen oder die E-Mail-Adressen @gv.at sind auch nicht so hilfreich. Das heißt, auch das gibt es und Internet mit ein bisschen weniger Datensammlung ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht. Was haben wir jetzt konkret alles unternommen an Vorsichtsmaßnahmen? Erstens einmal Genehmigung des ARCONETs, der Internet Service Provider der Universität. Wir verdoppeln eben den externen Traffic der Universität Linz und das könnten wir uns nicht leisten, wenn wir das bezahlen müssten. Daher da an dieser Stelle auch ein Dank ans ARCONET, die unterstützen das als Forschungsprojekt auf 2 Jahre befristet. Inzwischen wurde es auf weitere 2 Jahre verlängert. Rechtliche Vorsichtsmaßnahmen, die wir getroffen haben, im offizielle Registrierung bei der RTR mit einem Bestehen auf einen Bescheid. Ergebnis eben, die Registrierung ist in Österreich nicht erforderlich. Sie müssen das nicht machen. Wir sind kein öffentlicher Kommunikationsdienst und auch kein öffentliches Kommunikationsnetz und daher sind wir auch nicht verpflichtet, irgendetwas zu melden. Das gilt natürlich genauso auch für bloße Relay-Knoten. Also Verpflichtung nicht. Wir machen auch kein eigenes Hosting, keine Hidden Services. Warum das? Wir sind jetzt reiner Durchleitungsprovider. Das heißt, wir bieten Kommunikation an, die wir durchleiten. Bei uns können Sie nichts hosten. Das war potenziell das Problem in Graz bei diesem Urteil. Das heißt, wir bieten keinen Speicherplatz im Darknet oder ähnliches an, sondern wenn Sie das wollen, dann müssen Sie halt irgendwo anders hingehen, sondern bei uns gibt es eben nur den Zugang. Keine menschliche Inspektion, nur anonyme Statistiken, inklusive Zeitverzögerung, damit es auf keinen Fall eine Chance gibt, irgendetwas noch zu unternehmen, weil die Dinge alle schon passiert sind. Sobald wir nämlich da händisch reinschauen, würden wir potenziell davon wissen, dann wäre eine Haftung möglich. Es ist noch die Frage, was könnten wir dann noch unternehmen? Wir könnten potenziell diese eine Verbindung unterbrechen, aber mehr könnten wir nicht. Das heißt, das würde nur funktionieren, wenn wir eine langdauernde Verbindung haben und wir können aus der Verbindung ersehen, das wäre illegal. Und wenn wir dann reinschauen, dann müssten wir unter Umständen diese eine Verbindung unterbrechen. Das wollen wir uns alles nicht antun, daher gleich einmal nicht hineinschauen. Und wir sind auch nicht verpflichtet, irgendwas zu überprüfen. Also geht das. Ja, und sobald als möglich alle Daten löschen, was nicht da ist, kann nicht beschlagnahmt werden, beziehungsweise sobald als möglich alle Daten löschen, das heißt auch so wenig protokollieren wie möglich. Was nur im Hauptspeicher ist, ist halt nur sehr kurzfristig vorhanden und ist halt dann sofort wieder weg. Technische Vorsichtsmaßnahmen, wir haben uns da auch noch ein bisschen was überlegt, Betrieb von Servern am Limit. Das ist genau diese Überlegung, wenn es eine Anordnung gibt, protokollieren Sie mit. Das können wir derzeit gar nicht erfüllen. Das heißt, unsere Server könnten das nicht leisten. Wir müssten also zusätzliche Hardware beschaffen und einbauen. Das ist ein separater Punkt. Neue Hardware nötig, was wir nicht argumentieren können, leider als Universität. Wir wissen nicht, wie das ginge. Das könnte sozusagen ein normaler Privatbenutzer vielleicht noch argumentieren. Diese Chance haben wir leider nicht. Also wir wüssten schon, wie man das macht, aber wir können das halt mit unseren Geräten nicht tun. Für Privatnutzer wäre das hingegen auch noch eine weitere Möglichkeit. Der sieht sich dazu nicht in der Lage. Das heißt, die Polizei oder wer auch immer das dann anordnet, müsste das schon tatsächlich selbst übernehmen. Separater Raum mit ausschließlicher Tor-Hardware. Eben wie gesagt, Durchsuchung, Beschlagnahme sollte sonst nichts betroffen sein. Physisch abgesichert und keine Kennzeichnung des Raums. Das heißt, es wissen nur sehr wenige Leute an der Universität überhaupt, wo denn das physisch ist. Warum das? Wenn Sie dort einbrechen, dann könnten Sie dort ja natürlich manipulieren und versuchen, Traffic mitzuprotokollieren oder ähnliches. Der Raum ist durchaus groß genug, weil physikalisch braucht es nicht viel Platz, aber das ist halt nach Möglichkeit nicht drinnen. Firewall, Begrenzung des Zugriffs auf die Verwaltungsinterfaces, das geht nur von innerhalb des Instituts. Das heißt, Sie kommen zu der Verwaltungsding gar nicht erst hin aus dem Internet. Gibt es keine Chance. Sie müssten also zuerst einmal in unser Institut rein, bevor Sie auch nur die Chance hätten, irgendwo dorthin zu kommen. Bandbreitenlimits und wir haben wieder gesagt, keine Logs, keine Inhaltsfilterung und keine Protokollierung. Nach Möglichkeit soll es eben gar nichts geben. Was wir allerdings sehr wohl bei der Firewall machen können, ist sofortige Sperrung, sowohl des Dienstes als auch bestimmter Ziele. Kurzer Vorgriff, wenn es Beschwerden gibt über unseren Tor-Exe-Knoten, bieten wir immer an, wenn Sie nachweisen, dass das Ihr IP-Adressbereich ist und Sie das verlangen, dann werden wir den sperren, dass von uns kein Traffic mehr dorthin geht. Das können wir machen auf der Firewall, bisher hat das noch nie jemand verlangt. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wenn jemand sich beschwert, dann müssten wir unter Umständen etwas tun und das wäre das, was wir tun können. Auf der Firewall können wir eben sperren, wenn es erwünscht ist, bisher noch nicht. Und wie gesagt, Betrieb hinter dem Intrusion Detection System der Universität, das filtert ziemlich viele Angriffe heraus. Wir wissen, es wird viel gefiltert. Also es sind ungefähr so, ich glaube so ungefähr 20.000 pro Monat, was da herausgefiltert wird. Also das ist schon ein relevanter Anteil. Es geht natürlich noch einiges durch, was nicht sozusagen direkt offensichtlicher Angriff ist. Logische oder organisatorische Vorsichtsmaßnahmen. Betrieben wird das nur durch habilitierte Personen. Warum das Ganze? Wir haben eine Forschungsfreiheit. Auch da haben wir uns ein bisschen abgesichert. Das beinhaltet auch das Recht, und das wissen nicht so viele, Ergebnisse nicht zu veröffentlichen. Das würde uns nicht helfen bei einer gerichtlichen Auskunftsanspruch, aber so haben wir auch das Recht, Daten eben nicht bekannt zu geben. Sondern da müsste dann wirklich schon ein Gericht kommen und das müsste dann auch gegenüber der Forschungsfreiheit abwägen, wenn wir bestimmte Daten herausgeben würden. Wir können natürlich argumentieren, wenn bekannt wird, dass wir damit protokollieren oder sonst irgendwas tun, naja, dann wird keiner unseren Knoten mehr verwenden und dann können wir nicht mehr forschen. Das ist also ein Punkt, der geht nicht für jeden, aber das ist für uns eine Möglichkeit. Ja, die Gefahren durch Blacklists haben wir schon erwähnt, eigener IP-Adressbereich. Wir wurden schon öfters mit Sperrung bedroht. Wenn Sie nicht irgendetwas unternehmen, dann werden wir Sie sperren. Bisher ist uns nicht bekannt, dass das tatsächlich passiert ist. Was vermutlich sehr wohl im Einzelfall passiert ist, Fail to Ban, falls das jemand kennt, hängt damit zusammen, dass bestimmte Dinge sehr häufig vorkommen. Eigener Domain-Namensbereich, Mail, Malware oder Hacking-Blacklisten, betrifft es nicht die Uni. Wir garantieren keinerlei Erreichbarkeit über den Exit-Node. Also was geht, geht und was nicht geht, geht halt nicht. Das liegt auch nicht in unserem Maßstab und was auf sozusagen bei uns. Und wir stellen auch keine Anträge auf Löschungen von Blacklists. Nachdem wir auch nicht wissen, dass wir irgendwo drauf werden, ist das auch so. Also wir würden da nicht versuchen, wieder herauszukommen, sondern wenn jemand meint, wir sind zu sperren, dann ist das halt so. Derzeit gibt es auch noch kein IPv6. Das hat einen sehr einfachen Hintergrund. Wir müssen derzeit über das IPv6-Bereich der Universität machen. Und das wollen wir nicht, sondern wir brauchen auch da einen separaten Adressbereich. Inzwischen haben wir schon zugesagt bekommen, dass wir den bekommen. Noch ist er nicht da. Das heißt, ab dem Zeitpunkt wird es dann auch über IPv6 Anonymität geben. Publicity-Vorsichtsmaßnahmen, auch das gibt's. Wir sind offiziell deklariert, wenn Sie im Whois nachschauen. Das ist Tor Research, JKU, Johannes Kepler Universität, mit einer eigenen Abuse-Mailbox. Auch damit ist das Ganze getrennt. Und wir haben das zu Beginn unseres Projekts auch ziemlich öffentlich bekannt gegeben, Veranstaltungen gemacht und ähnliches. Hat vielleicht auch darauf geholfen, dass wir keine größeren Schwierigkeiten haben. So, praktisch, was hat uns bisher so alles getroffen an Abuse Reports, an diese E-Mail von vorher? Seit 19.11.2015, wo wir das Ganze in Betrieb genommen haben, 378 Reports, Hacking 274 Mal gab es Beschwerden. Überwiegend a WordPress Brute Force Login, das heißt, jemand probiert Passwörter bei WordPress-Installationen aus, und in letzter Zeit überwiegend SSH Brute Force Login. Das heißt, jemand probiert Passwörter bei SSH-Servern aus. Das sind zwar Dinge, die unter Hacking fallen. Wir sehen das allerdings als nicht so problematisch. Wenn Sie einen SSH-Server öffentlich im Internet haben und Ihr Passwort erratbar ist, dann haben Sie sowieso gröbere Probleme, und das passiert ob mit oder ohne Tor. Das heißt, das ist wirklich das, was häufig kommt. Spam gab es 64 Mal Beschwerden. Meistens irgendein automatisiertes Posten in Foren. Gut, ja, das ist natürlich auch nicht erfreulich. Malware gab es 3 Mal. Worum ging es da? Irgendwelche Virenverbreitung und ähnliches. Botnetz-Aktivitäten. Das bedeutet, irgendein Botnetz verwendet zur Kommunikation das Tor-Netzwerk. Denial-of-Service-Angriffe 4 Mal. Und die wirklich interessanten sind die unteren. Das waren die, die sozusagen individuell zu beurteilen waren. eBay-Betrug. Jemand hat sich eine E-Mail-Adresse verwendet und mit der auf eBay einen Betrug begangen. Und diese E-Mail-Adresse führte nur zu unserem Tor-Exe-Knoten zurück. Das heißt, der Zugriff auf diese Web-E-Mail-Adresse war eben über unseren Tor-Exe-Knoten. Mehr war da nicht. Website-Hack mit Änderung einer Kontonummer. Das heißt, da wurde ein Online-Shop gehackt und die Kontonummer, wohin denn das Kaufpreis zu überweisen ist, wurde geändert. Und die Kunden haben dort fleißig bestellt und bezahlt und das Geld ist woanders hingewandert. Der dritte Punkt war eine betrügerische Internetbestellung. Genauere Details wissen wir da nicht. Vermutlich auch irgendetwas mit E-Mail-Adresse oder Web, die über unseren Knoten verwendet wurden. Und der letzte Punkt, da wissen wir gar nichts darüber, das war das Bundeskriminalamt und Europol. Die haben uns kontaktiert und sobald sie erfahren haben, das ist ein Tor-Exe-Knoten, war die Sache beendet. Also was da war, das dürfte vermutlich schon irgendwas Gröberes gewesen sein, aber wir haben da nichts erfahren und da ist auch dann nichts passiert. Was man noch sonst sagen kann, wenn in diesen letzten Fällen sind wir jeweils entweder von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft kontaktiert worden in diesen 4 Fällen. Sobald die erfahren haben, das ist ein Tor-Exe-Knoten, war die Sache zu Ende. Das heißt, die haben alle gewusst, was das ist, und die haben auch alle gewusst, wenn das sowas ist, dann ist nicht mehr viel zu machen. Das heißt, mit dieser Bekanntgabe, das ist ein Tor-Exe-Knoten, war die Sache in jedem einzelnen von diesen 4 Fällen sofort beendet. Da ist dann nichts mehr passiert. Also die haben nicht versucht, da irgendwie herauszufinden, was ist das überhaupt, können wir da was protokollieren oder sonst irgendwas, sondern Tor, ja, danke, auf Wiedersehen, Ende. Also das war in Wirklichkeit auch keine Belastung für uns. Behandlung der Abuse Reports, wir kommen da eben über diese Abuse E-Mail was rein, wird alles manuell besichtigt, wird alles beantwortet mit einer Standardantwort, da steht drinnen, was ist denn Tor, wie funktioniert das, und eben auch das Angebot, Ziel-IPs zu sperren. Ich darf auch dazu anmerken, wir haben kein einziges Mal auch nur irgendeine Antwort darauf bekommen. Das heißt, es kommen zwar von einzelnen Firmen sehr oft Meldungen, aber auch die, selbst wenn man dann über das offizielle Bug-Tracking-System von denen geht, kommt nichts zurück. Das heißt, die beschweren sich zwar, aber das sind offensichtlich vollautomatisierte Meldungen und wenn man darauf antwortet, dann interessiert es dort trotzdem niemanden. Also das Ergebnis wäre genau dasselbe, wenn wir gar nichts tun würden. Aber wir machen das eben und wir kategorisieren das auch zu Statistikzwecken, damit wir eben das rausbekommen. In den letzten Monaten war häufig eben SSH Brute Force Login Versuche. Teilweise darf ich anmerken, Beschwerden beim ersten fehlerhaften Login. Das heißt, jemand versucht sich dort einmal mit einem falschen Passwort anzumelden und wir bekommen sofort eine E-Mail. Es gibt auch viele siehe Anhang mit den Details, nur gibt es halt keinen Anhang. Es gibt auch sehr viel Fail-to-Ban in der Standardkonfiguration. Da ist dann nicht einmal eine E-Mail-Adresse drinnen, wo wir eigentlich was zurückschicken könnten. Sonstige ungültige Absender-E-Mails und keine weiteren Informationen. Das heißt, das sind Meldungen, die müsste man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Trotzdem, es bleibt nichts übrig, weil auch diese Dinge sind, drei davon von diesen vier, sind über das Abuse-System hereingegangen. Also man muss das kontrollieren, ignorieren komplett geht leider nicht. Ja, und Port 22 sperren wegen SSH Brute Force Login wollen wir eigentlich nicht. Wer SSH mit Passwort erlaubt, der sollte auch dafür sorgen, dass das einigermaßen sicher ist. Damit muss man ohnehin rechnen. Ja, Kontakt mit den Behörden haben wir schon erwähnt. Was man allerdings da als letzten Punkt noch sagen muss, die Polizei ruft bei einer staatlichen Universität an. Das ist vielleicht etwas anderes, als wenn die Polizei bei einer Privatperson anruft. Also das können wir halt nicht genau beurteilen. Wir wissen nur, wenn sie bei uns anrufen, gibt es keine Probleme. Also in der Hinsicht gibt es keine Schwierigkeiten. Kurz noch Intrusion Detection Report. Das ist eine Auswertung von einem speziellen einzelnen Monat, was da passiert ist. Jänner 2017. Blockierte Angriffe 63.000 Mal Joomla Object Injection Vulnerability. Das ist diese eine Sache, wurde 63.000 Mal probiert und dann 17.500 Mal SQL Map, Hydra Brute Force Attempt, ES Extend Unicode und so weiter. Nichts übermäßig Problematisches. Was man auch sieht, Punkt 50 in der Hitliste ist in einem Monat 14 Mal vorgekommen. Also das sind sehr stark konzentrierte Probleme. Man könnte daraus sozusagen versucht sein, das könnte man vielleicht auch in einen Tor-Exit-Knoten einbauen. Die Schwierigkeit ist nur, wissen wir im Voraus, was die problematischen Angriffe sein werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Top 10 nur abdeckt, hätte man einen enormen Anteil sofort von den Problemen draußen. Das ist etwas, was eben eine normale Privatperson wohl nicht so tun kann. Wir überlegen eben, ob man das vielleicht irgendwie einbauen könnte mit Erfahrungen von anderen Exit-Knoten, dass man das sozusagen direkt in alle Exit-Knoten einbaut, so eine Art Intrusion-Detection-System, weil Direct-Hacking ist jetzt nicht unbedingt was, was man über das Tor-Netzwerk unterstützen muss, sondern das kann man auch verhindern. Ja, Summe der Top 50, 120.000 blockierte Requests, ungefähr 160 pro Stunde. Wie schon erwähnt, wir machen da auch ein wenig Untersuchung, wissenschaftliche. Wir machen da Datensammlung, separates Ein- und Ausgangsinterface und wir schauen uns eben nur den Ausgang aus, damit es überhaupt keine Chance gibt, jemals irgendwo eine Zuordnung zu ermöglichen. Ist eben durchaus hilfreich, weil mit einer Sekunde Auflösung, wie schon erwähnt, kommen sie nicht sehr weit. Was speichern wir? Quell-IP und Port, Ziel-IP und Port und das Protokoll brauchen wir, um die Verbindungen sozusagen zuordnen zu können, ausgehend zu eingehen. Wird aber dann sofort umgesetzt, die IP-Adresse auf autonomes System und Land. Das heißt, wir wissen, nach welchen Ländern wir uns verbinden und zu welchen autonomen Systemen und welche Datenmenge dort hingeht. Zusätzlich, das Ganze wird auch noch in 1-Stunden-Abschnitten gespeichert. Das heißt, frühestens nach einer Stunde gibt es welche Informationen. Da sollten schon die meisten Verbindungen beendet sein. Und wir machen dann auch bei der Auswertung noch weitere Reduktion: Top 50 Länder, Top 50 autonomen Systeme und mindestens 10 Verbindungen pro Stunde, sonst fliegen sie auch raus und fallen auch durch den Raster. das Ergebnis, das wird dann tatsächlich gespeichert und dann kommt so etwas in dieser Art heraus. Was ist das? Ergebnisse, Flows und Bytes an Datentraffic über unseren EXI-Knoten. Was man da kurz sehen kann, da gibt es ein paar Löcher. Das ist eben der Grund, unser Statistiksystem arbeitet auch am Rande. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann gibt es keine Daten. Also mit dem muss man eben leben. Was aber auch zu sehen ist, und das wissen wir nicht, warum das so ist, da waren wir mal eine Zeit lang absolut am absoluten Maximum permanent durchgehend. Das heißt, da war das Netzwerk wirklich randvoll. Das war im April 2017. Warum das so ist, ist unbekannt. Wissen wir nicht. Ist eben so. Also was man da sehen kann, es ist schon ziemlich viel Datenverkehr. Ein bisschen interessanter ist vielleicht die Variante, wie schaut es aus mit der Verschlüsselung? Wenn Sie das sehen, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, das Gelbe unten, das ist unverschlüsselter Web-Traffic. Port 80 HTTP mit ungefähr 60-65%. Das, was Sie dazwischen sehen oder was man da sehr schlecht sieht, das Rote, was praktisch nichts ist, ist sonstiger unverschlüsselter Traffic. Das Grüne ist verschlüsselter Traffic, das heißt HTTPS, der obere Teil. Und was man ganz oben gelegentlich sieht, ein kleines bisschen blau, das ist sonstiger Traffic, von dem wir nicht wissen, ob er verschlüsselt oder unverschlüsselt ist. Wenn Sie sich das anschauen, das geht von 65% unverschlüsselt herunter auf ungefähr derzeit 30%. Das bedeutet aber auch noch etwas anderes. Wenn man uns verpflichten würde, bei uns am EXI-Knoten nachts mitzulauschen, was denn da so passiert. 65% ist vielleicht noch ganz interessant. Wir sind jetzt eben bei 30% und das wird vermutlich auch noch ein bisschen geringer werden im Laufe der Zeit. Da bleibt halt nicht mehr viel übrig, was wir uns überhaupt anschauen könnten. Weil alles, was verschlüsselt ist, ist für uns ja sowieso hoffnungslos. Wir wissen nicht, was da drinnen los ist, was da passiert. Noch als Nebenaspekt, auch wenn man es da jetzt nicht sieht, der sonstige unverschlüsselte Traffic, das Rote da in der Mitte zwischen dem Gelben und dem Grünen, schaut wie nichts aus, ist aber trotzdem einiges. Das sind schon noch größere Datenmengen, das sind schon noch ein paar Gigabyte pro Tag. Also man muss berücksichtigen, wenn man da mitlauschen will, dann kann man da schon noch einiges sich anschauen. Das ist zwar prozentmäßig nichts, weil wir so einen großen Datenverkehr haben, aber es gibt das sehr wohl noch. Würde ich eher vermeiden, wenn Sie schon Tor verwenden, dann sollten Sie auch Verschlüsselung verwenden. In welche Richtungen geht das, in welche Zielländer? Auch das haben wir uns angeschaut. US. Also ja, das Grüne ist die letzte Stunde und das Rote ist sozusagen der Gesamtdurchschnitt über alle Zeiten, nur ein kurzer Ausschnitt. Also das Rote ist das Interessante für uns, US. Der nächste Balken ist dann Deutschland, Niederlande, Österreich, Russland, Frankreich, Irland, Italien, Großbritannien, Rumänien, China. Geht also sehr schnell, sehr stark hinunter. Wir wissen also, ein Großteil vom Verkehr geht USA und dann Deutschland, beziehungsweise man kann das ein bisschen zusammenfassen, in EU und dann US. Das heißt, das wären alle EU-Länder zusammen und das ist dann USA und dann geht es schon unter sehr ferner Liefen, wo das Ganze hingeht, ist also sehr konzentriert. Verkehr pro Zielland, ja, kurze Tabelle, Traffic pro Day Europa, 570 Gigabyte, sind 48%, sinkt dann sehr stark, sehr schnell ab. Mit einem Punkt, der da ein bisschen interessanter ist, 13 Länder macht 99% der Datenmenge. Also das Ganze ist sehr stark konzentriert, wohin der Traffic geht. Was bedeutet das umgekehrt? Wenn Sie das irgendwie zensieren wollen nach dem Tor-EXI-Knoten oder was protokollieren wollen, das geht relativ einfach, weil die Ziele nicht so stark verstreut sind. Wenn Sie das länderweise machen können. Wenn Sie das nicht länderweise machen können, sondern auf autonome Systeme angewiesen werden sind, dann schaut das sehr viel ungünstiger aus. Das heißt, an einer bestimmten Firma zu lauschen, bringt Ihnen im Hinblick auf Tor wenig. Warum? Die Top 12 autonomen Systeme sind 50% und die Top 120 autonomen Systeme sind erst 74% des Traffics. Was man da auch sieht, wohin geht das meiste? Zu Google. Dann Arconet Backbone. Warum das? Warum geht so viel ins Arconet? Weil dort einige große Firmen auch eigene Server aufgestellt haben. Das heißt, im Arconet stehen auch Google-Server. Die werden da eben dem Arconet zugeordnet, weil sie dort drinnen sind. Limelight Networks, Highwind, Amazon, Voxility, Webzilla und so weiter. Was da ein bisschen auffällt, das sind keine Einzelfirmen bis herunter zu Facebook. Das sind alles Anbieter von Cloud-Diensten oder von Hosting oder anderen Netzwerken. Das bedeutet, diese Firmen sind schon ziemlich groß und das hat noch einen weiteren Aspekt. Das betrifft diese Firmen nicht direkt. Wenn ich bei Facebook lauschen würde, dann betrifft das klarerweise immer die Facebook-Benutzer. Wenn ich bei Limelight Networks lausche, dann kann das dem Limelight hingegen ziemlich egal sein. Weil das sind nicht direkt die Kunden oder halt nur sehr viele verteilte Kunden. Also in der Hinsicht wäre das mit dem Überprüfen potenziell wieder ein bisschen leichter. Facebook würde sich sicher dagegen wehren. Andere Firmen, die halt einfach irgendwie Hosting anbieten für viele, würden vielleicht nicht unbedingt so dagegen arbeiten. Ja, Art des Datenverkehrs haben wir schon erwähnt. Port 80, unverschlüsseltes HTTP, immer noch ein sehr großer Teil. Verschlüsselter Verkehr ist praktisch alles HTTPS. Der Rest ist ziemlich gering. Sonstiger unverschlüsselter Verkehr 5,4 Gigabyte pro Tag, macht 0,47%. Und Traffic, wo wir es nicht genau wissen, ob er verschlüsselt ist oder nicht, 4,36 Gigabyte. Wie stellen wir das überhaupt fest, verschlüsselt, unverschlüsselt? Welcher Port wird verwendet? Das heißt anhand des Dienstes, also wir schauen da gar nicht rein, ob das ist, sondern nur, wenn es Port 80 ist, dann ist es unverschlüsselt, was nicht unbedingt garantiert so stimmen muss. Könnte jemand was anderes drüber tunneln, aber in den meisten Fällen wird es wohl unverschlüsselt sein. Gibt auch noch ein paar andere Untersuchungen. Traffic Flow pro Port, das heißt, über welchen Port wird wie viel Daten übertragen. Was da interessant ist, ist zum Beispiel Port 22, SSH, den wir da sehen. Was Sie da sehen, ist nämlich, dass Sie da nichts sehen, weil das so klein ist. Hintergrund ist der, Port 22, SSH 2,4 Kilobyte pro Flow. Wenn Sie sich das einmal ausprobieren, das ist einmal Login probieren mit der Zertifikatsübertragung. Also wir können auch aus dem davon ausgehen, ja, es gibt zwar längere SSH-Verbindungen, aber der Großteil davon sind so kurz, dass da nicht wirklich irgendwas Sinnvolles drüber stattfinden kann. Was man auch sehen kann, SSH, Port 9999, Telnet und XMPP werden auch für Uploads verwendet. Der meiste Traffic sind Downloads, das heißt von irgendeinem Server Richtung Kunden, aber diese Ports werden auch für Upload verwendet. Das heißt, da lädt jemand von einem Endcomputer übers Tor-Netzwerk dort Daten hinauf. Und aus einem anderen Punkt noch ganz kurz, Port 80 und 443, was da drüber geht, ist Webnutzung typischerweise. Da könnte auch Torrents drüber laufen, File-Sharing, ganz schlimme illegale Raubkopierer. Schaut nicht so aus. Die hätten sehr viel größeren Datenverkehr, sondern das, was wir da sehen, ist tatsächlich das, was normales Websurfen wäre. Also wir können davon ausgehen, das sind wirklich Leute, die einfach nur im Internet surfen, anonym oder aus welchen Gründen auch immer, aber das ist nicht so direkt zur Umgehung von irgendwelchen Problemen. Ja, zusammengefasst, bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ist die Gefahr sehr gering. Wir betreiben das jetzt schon fast 3 Jahre. Viermal gab es eben diesen Kontakt mit absolut nichts dahinter. Kann sich vielleicht nicht jede Privatperson leisten, eigenen Domainnamen, eigenen IP-Adressbereich, entsprechende Bandbreite, aber durchaus möglich. Relay-Knoten im anderen Fall sind hingegen harmlos. Da brauchen Sie sich um das eigentlich keine Sorgen machen, sondern das geht ohne Schwierigkeiten. Das größte Problem ist eben die Bandbreite. wenn ich so sagen darf, sehr wenig Bandbreite bringt wenig und ist auch nicht sehr gut für den Datenschutz, weil dann kann man relativ leicht auch Zuordnungen machen. Also Mini-Exit-Knoten sind nicht sehr hilfreich fürs Tor-Exit, fürs Tor-Netzwerk, sondern das sollte schon eine gewisse Mindestgröße haben. Ansonsten strikte Trennung von anderen Netzen und Diensten, kein eigenes Angebot, kein Darknet-Hosting und kein SMTP. Sonst werden sie zur Spam-Schleuder. Das ist fix, wird bei uns auch nicht erlaubt. Und nicht speichern, was für Dritte nützlich sein kann, weil sonst haben sie eben sehr schnell Schwierigkeiten. Und für die, die das noch nicht kennen, wie verwendet man das? Naja, da gibt es einen URL, da kann man sich den Tor-Browser herunterladen und dann sind sie schon mit dabei, also ohne größere Schwierigkeiten möglich. So, damit wäre ich jetzt schon fast am Ende. Ich darf noch ganz kurz Eigenwerbung machen. 17.11. gibt es bei uns in Linz eine Veranstaltung Privatsphäre und Internet. Wird auch über den Tor-Exit-Not berichtet. Der Herr Lohninger von Epicenter spricht über aktuelle Bedrohung der Privatsphäre. Wir haben ein bisschen was über die Datenschutzgrundverordnung von der Professor Staudecker aus Graz und einen Praxisbericht von einem Datenschutzbeauftragten. Kostenlos, wenn Sie sich dort teilnehmen möchten, einfach bitte eine E-Mail schicken. Und damit wäre ich am Ende. Das ist unser Exit-Knoten, falls Sie diese Daten brauchen. Sie können den auch als Exit-Knoten festlegen in der Konfiguration, wenn Sie das wollen. Wir wissen von einigen Benutzerberichten, die haben das gemacht, würde ich eher nicht empfehlen, sondern vertrauen Sie auf einen regelmäßigen Wechsel. Aber wenn Sie wollen, dann können Sie das da tun. Und da gibt es auch eine kleine Webseite dazu mit Informationen. Und damit wäre ich am Ende. Und wenn es Fragen gibt, stehe ich jetzt gerne zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Gibt es Fragen?
Zum Thema IDS, fahren Sie da Blacklisting oder Whitelisting ausgehen? Also werden einzelne Ports freigegeben oder werden einzelne Ports gesperrt?
Das Intrusion Detection System von der Uni hat reine Signaturüberprüfung. Das heißt, da wird nichts fix gesperrt, sondern das ist wirklich Besichtigung des Verkehrs, soweit es halt möglich ist. Was das drinnen ist, wird die Signatur erfüllt, wird diese Verbindung gesperrt. Ansonsten passiert da nichts.
Kurze Frage zur Exit Policy. Wie genau wurden die Ports ausgewählt, beziehungsweise warum sind 3 IP-Ranges drinnen, die blockiert sind?
Wir haben da eben, also sagen wir so, die Policy ist die relativ Standard-Policy, die eher weite, nicht komplett alles. Ansonsten wird da nichts spezifisch blockiert. Was blockiert wird, sind die privaten Bereiche. Das heißt, wir haben zum Beispiel unseren eigenen Bereich geblockt. Das heißt, wenn Sie zu unserem Webserver wollen, dann können Sie nicht über unseren Exit-Knoten gehen, sondern da müssen Sie schon einen anderen Exit-Knoten nehmen oder direkt über das öffentliche Internet kommen. Das wäre auch relativ sinnlos sonst. Also es gibt da keine anders gearteten Sperren für irgendetwas.
Danke. Frage beantwortet. Perfekt. Gibt es noch Fragen?
Hallo?
Ja. Ja.
Ich wollte nur fragen zu dem Thema E-Mail über Tor. Also ich durchdringe jetzt nicht alle technischen Details, aber wir hatten auch gestern schon das Thema, dass wahrscheinlich die Metadaten viel kritischer sind als vieles andere, und dass wir im Moment aber eigentlich nichts haben, was eine Alternative darstellt zu Tor praktischerweise. Wenn ich jetzt einfach sage, ich würde gerne E-Mails, gutwillige E-Mails über Tor schicken aus Prinzip, ist es so, dass da im Moment weniger Bandbreite da ist, weil einfach viele Leute diese Policy fahren?
Über Tor werden Sie direkt kaum E-Mails verschicken können. Das wäre so eine Einladung an den Spam-Versand, das wäre ein Schlaraffenland für die, weil sie dann nichts mehr sperren können mit Blacklisten und so weiter. Daher erlaubt das sehr wenig. Sie können das aber jederzeit problemlos verwenden. Sie können zum Beispiel einen Webmail-Account verwenden und über Tor auf diesen Webmail-Account zugreifen. Der ist dann natürlich mehr oder minder anonym. Ist die Frage, wenn Sie den bezahlen, ist meistens nicht so anonym. Aber der Zugriff ja. Der tatsächliche Versenden der E-Mails erfolgt dann aber immer noch über das normale Netzwerk. Das heißt, da gibt es wenig Möglichkeiten. Die können natürlich verschlüsseln, aber das bringt ihnen halt was für den Inhalt. Wer mit wem eine E-Mail verschickt, das werden sie dadurch nicht anonymisieren können. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Missbrauch so häufig ist bei Port 25, dass wir den einfach nicht erlauben.
Noch Fragen? Okay. Vielen Dank, Herr Sonntag. Noch einmal ein Hinweis. Am 17.11. die Veranstaltung an der JKU. Hinten am Tisch beim Ausgang liegen Informationszettel. Bitte mitnehmen, wenn es jemanden interessiert. Weiter geht's mit dem nächsten Vortrag um 13.45 Uhr. Da erzählt uns Bas Koder etwas über Leben in Zeiten des Überwachungspaketes. Nochmals danke. Auf Wiedersehen.